Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich bin Andreas Erdmann von Free Assange Köln. Und wir freuen uns sehr, diese Veranstaltung hier heute Abend stattfinden lassen zu können, zusammen mit Amnesty International Köln und DFGVK Köln. Und dazu, wie in der Einladung zu sehen ist, haben wir den wunderbaren Sprecher Josef Tratnik heute Abend gewinnen können und Andreas Wagner in der Musik. Andreas Wagner hat auch noch CDs von ihm hier auf der Theke liegen. Sonst gebe ich jetzt schon mal bekannt, wir haben das Buch vorrätig hier zum Erwerb, was man möglichst zahlreich kaufen soll, weil es ist wirklich spannend und wichtig. Und jetzt möchte ich überleiten zu einem kurzen Statement von Amnesty International und DFGVK Köln.
Auch von mir einen schönen Abend und wunderbar, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich bin Jessica Böhner von Amnesty International. Amnesty International setzt sich schon seit langem für Julian Assange ein und fordert... Noch lauter? Okay. Also Amnesty International setzt sich schon seit längerem für Julian Assange ein und fordert unter anderem, dass er nicht in die USA ausgeliefert wird oder auf andere Weise an die USA überstellt wird, da er dort einem realen Risiko schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt wäre, einschließlich möglicher Haftbedingungen, die Folter und andere Misshandlungen gleichkämen. Assange droht ein unfaires Verfahren in den USA, weil das USA-Spionagegesetz, nachdem er angeklagt ist, ihm keine Verteidigung im öffentlichen Interesse erlaubt. Darüber hinaus haben öffentliche Erklärungen der US-Regierung die Unschuldsvermutung in seinem Fall ernsthaft untergraben. Die strafrechtliche Verfolgung von Julian Assange stellt aber auch einen ganz gefährlichen Präzedenzfall für den Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Sie bedroht die Medienfreiheit weltweit aufgrund der abschreckenden Wirkung, die es auf alle anderen Personen hat, die sich entweder mit Medien selber beschäftigen oder aber die vielleicht Whistleblowing, also das heißt Informationen, weitergeben möchten. Von daher ist das also wirklich eine sehr tiefgreifende Bedrohung, die uns alle betrifft. Und die Auswirkungen auf das Recht der Öffentlichkeit, auf Informationsfreiheit insbesondere. Sie haben ja sicherlich schon mitbekommen, dass hier gefilmt und aufgenommen wird. Das sage ich jetzt nur mal ergänzend, damit Sie das auch wissen. Und falls Sie nicht auf Bild oder Ton sein möchten, sich dann dementsprechend platzieren. Dankeschön.
Guten Abend auch von mir. Mein Name ist Julia Hecht. Ich bin eine der Sprecherinnen von der DFGVK, von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner. Und ich werde jetzt ein Statement der DFGVK verlesen. If wars can be started by lies, peace can be started by truth. Wenn Kriege durch Lügen begonnen werden, kann Frieden durch die Wahrheit beginnen. Julian Assange hat die radikale Wahrheit über Kriege auf WikiLeaks veröffentlicht. Er hat Belege über Folter und Kriegsverbrechen, vor allem des US-Militärs, veröffentlicht. Darum ist er seit 2010 gefangen, seit 2019 sogar meist in Isolationshaft im Londoner Hochsicherheitsknast in Belmarsh, ohne eine Verurteilung. Er soll an die USA ausgeliefert werden, um dort in Isolationshaft zu sterben. Julian Assange ist Gründer von WikiLeaks, Journalist und Verleger, und er ist Friedensaktivist. Für seine Arbeit gebührt ihm ein Ehrenplatz in unserer Mitte. Nun sind es 4 Jahre, die Julian in Belmarsh eingesperrt ist. Wir fordern seine sofortige Freilassung. Free Julian Assange.
Noch ein kurzer Hinweis, wir haben draußen vor der Tür Unterschriftenlisten für Menschen, die hier anwesend sind, die weiteres Interesse an dem Fall haben und Informationen von uns bekommen wollen. Die können da sich eintragen. Dann haben wir eine Unterschriftenliste an Frau Baerbock, weil sie hat vor der Wahl gesagt, Julian Assange soll freikommen und nach der Wahl nicht. Und darauf wollen wir Sie nochmal hinweisen, zusammen mit dem Fanclub Berlin. Dann noch zur Information für weiteres Gespräch im Anschluss. Wir haben draußen dann auch leckere Getränke und die Möglichkeit im Café Krümmel, das ist Ecke Straße, Ecke Zülpicher Straße, Ecke Weihertal, haben wir einen Tisch reserviert, wo wir uns weiter auch noch unterhalten können. So, und jetzt gibt es noch eine kurze Information zum Autor des Buchs, aus dem heute vorgelesen wird.
Genau. Der Autor des Buches ist Professor Nils Melzer. Er ist Schweizer und ist Jurist. Im Laufe seiner Karriere war Professor Melzer unter anderem für die Schweizer Regierung, die Vereinten Nationen und die Europäische Union als Berater tätig. Weiterhin war er 12 Jahre für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz als Berater und Delegierter in verschiedenen Konflikt- und Gewaltgebieten tätig. Er wurde von den Vereinten Nationen wie auch von verschiedenen parlamentarischen Kommissionen der Europäischen Union, Deutschlands und der Schweiz als Sachverständiger konsultiert. Herr Melzer hält den Lehrstuhl an der Genfer Akademie für humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte und lehrt als Professor für Völkerrecht an der Universität Glasgow. Während seiner gesamten Laufbahn hat Professor Melzer für die Wahrung der Menschenwürde und der Rechtsstaatlichkeit gekämpft, indem er sich unermüdlich für die Förderung, Bekräftigung und Klärung internationaler Rechtsstandards eingesetzt hat, die denjenigen Schutz bieten sollen, die bewaffneten Konflikten und anderen Gewaltsituationen ausgesetzt sind. Im November 2016 wurde ihm das Amt des UN-Sonderberichterstatters für Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe übertragen, das er bis 2022 innehatte. Nils Melzers Intervention zum Fall von Julian Assange begann 2019. Jetzt beginnt die Lesung.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Josef Tratnik. Ich bin gefragt worden, ob ich das lesen will. Ich habe gesagt, natürlich, das ist für mich ein Akt der politischen Solidarität. Nachdem ich das Buch gelesen habe, war es noch mehr als nur Solidarität. Ich fasse das in einem Satz zusammen. Der Fall Assange ist für mich der Lackmustest für unsere Gesellschaft und für unser System. So, und jetzt fangen wir an. Wie in der Kirche, genau. Der Fall Assange ist die Geschichte eines Mannes, der dafür verfolgt und misshandelt wird, dass er die schmutzigen Geheimnisse der Mächtigen an die Öffentlichkeit gebracht und damit Kriegsverbrechen, Folter und Korruption enthüllt hat. Es ist die Geschichte schwerster Justizwillkür in westlichen Demokratien, die sich im Bereich des Menschenrechtsschutzes sonst gerne als Vorzeigestaaten darstellen. Es ist die Geschichte vorsätzlicher Geheimdienst- und Behördenkollusion. Kollusion sind Geheimabsprachen hinter dem Rücken von Dritten zu deren Schaden und der nationalen Parlamente. Es ist die Geschichte manipulierter und manipulativer Berichterstattung in etablierten Medien und zum Zweck der gezielten Dämonisierung, Entwürdigung und Zerstörung einer Einzelperson. Es ist die Geschichte eines Mannes, der von uns allen zum Sündenbock gemacht wird und für das Versagen unserer Gesellschaft im Umgang mit Behördenkorruption und staatlich sanktionierten Verbrechen dasteht. Es ist die Zeit gekommen, der Öffentlichkeit dieses Buch vorzulegen, das meine Untersuchung und meine Schlussfolgerungen in gut zugänglicher Form zusammenfasst und jeweils die relevanten Beweismittel zitiert. Ich habe mich zu diesem Schritt entschlossen, weil ich innerhalb des Systems nicht weiterkomme, weil ich mich durch Schweigen oder Nichtstun aber selbst zum Komplizen machen würde, zum Komplizen bei der Vertuschung schwerer Verbrechen, sowohl derjenigen, die Assange enthüllt hat, als auch derjenigen, die gegen ihn und damit auch gegen uns alle verübt wurden und immer noch werden. In der Ausübung meines Mandates fühle ich mich nicht in erster Linie den amtierenden Regierungen verantwortlich, sondern den UNO-Mitgliedstaaten selbst und ihren Bevölkerungen. Sie haben sich zur Einhaltung des Völkerrechts verpflichtet. Sie haben daher auch ein Recht darauf, darüber informiert zu werden, was Ihre Regierungen mit der Ihnen übertragenen Macht tun. Vor allem, wenn es dabei um Folter und Misshandlung geht, wenn unsere Presse, Meinungs- und Informationsfreiheit unterdrückt wird und wenn die Mächtigen für sich Straffreiheit beanspruchen für Korruption und schwerste Verbrechen. In gewissem Sinne werde ich mit diesem Buch also selbst zum Whistleblower. Gefangen in meinen eigenen Vorurteilen. Also ein Hilfegesuch von Julian Assange Anwälten. Ich las das, aber ich war von vornherein nicht überzeugt und nahm die Mail einfach nicht ernst. Die Möglichkeit, Assange könnte tatsächlich misshandelt werden, kam mir gar nicht in den Sinn. Erst später wurde mir klar, wie sehr meine Wahrnehmung von Vorurteilen verzerrt gewesen war. Durch die jahrelange bewusst kaum wahrgenommene Berieselung, durch reißerische Schlagzeilen und tendenziöse Berichterstattung hatte sich in mir eine emotional tief verankerte Meinung gebildet, von der ich überzeugt war, sie beruhe auf gesicherten Fakten. So sah ich auch nach der Lektüre der Mail keinen Grund, mich für Julian Assange ernsthaft zu befassen. Aber die Ironie war schlagend. Da saß ich also und schrieb an meinem Bericht über den Zusammenhang zwischen Korruption und Folter und bemerkte nicht einmal, dass das Interventionsgesuch von Assange Anwälten mir geradezu ein Paradebeispiel für mein Thema vor Augen führte. Denn im Fall von Julian Assange geht es in erster Linie um politische Korruption. Hier wurden und werden rechtsstaatliche Institutionen und Verfahren für politische Zwecke missbraucht. Für die Unterdrückung der Presse- und Informationsfreiheit, für die Straflosigkeit von Folter und Kriegsverbrechen, für die politische Verfolgung von Dissidenten und für die Geheimhaltung von Machenschaften der Behörden, die in jedem demokratischen Rechtsstaat ans Licht der Öffentlichkeit gehören. Ich bin erst 2010 wirklich auf WikiLeaks aufmerksam geworden. Eine Enthüllungsplattform, das haben wir eben schon gehört, die brisantes Material von Whistleblowern und anderen Quellen erhält und ihnen Anonymität und damit den Schutz vor Enttarnung und Verfolgung garantiert. Die Organisation legt Wert auf die Klarstellung, dass sie ihre Quellen selbst nicht identifizieren kann. Und so entstand ab dem Jahr 2006 ein öffentlich zugängliches Archiv vormals geheim gehaltener Dokumente, dessen wachsende Inhalte mächtige Regierungen, Unternehmen und Organisationen mehr und mehr fürchten lernten. Erste Coups, aber noch weit entfernt von der Wucht des Kommenden. Aber dann kam Collateral Murder. Ein 18-minütiges Video, welches Julian Assange am 5. April 2010 im Washingtoner National Press Club der Weltöffentlichkeit präsentierte. Es beginnt mit einem Zitat von George Orwell. Die Sprache der Politik dient dazu, Lügen wahr klingen zu lassen und Mord respektabel und im reinen Wind den Anschein von Solidität zu geben. Danach folgen nur noch verstörende Bilder in Schwarz-Weiß. Collateral Murder versetzt den Zuschauer direkt in einen US-Kampfhubschrauber hinein, der im Tiefflug über dem Häusermeer von Bagdad kreist. Es ist der 12. Juli 2007, ein weiterer Tag in einem unseligen Besatzungskrieg, dessen Berichterstattung bis dahin fast ausschließlich von der westlichen Militärkoalition dominiert wird. Ginge es nach der US-Regierung? Hätte die amerikanische Öffentlichkeit nie etwas von diesem Mord erfahren. Denn das Video war dazu bestimmt, für immer im schwarzen Loch des Staatsgeheimnisses zu verschwinden, so wie die Pentagon Papers, die während des Vietnamkrieges die absichtliche Täuschung der amerikanischen Öffentlichkeit durch die Regierung enthüllten, so wie die Foltervideos, welche die spätere CIA-Direktorin Gina Haspel als Kommandantin eines thailändischen Black Site zerstören ließ, so wie die noch unveröffentlichten Fotos aus dem Gefängnis Abu Ghraib, auf denen die sadistische Folter, Vergewaltigung und Erniedrigung wehrloser Gefangener in abstoßenden Details zu sehen sein soll. Und so wie der Bericht des US-Senatsausschusses, der auf 7000 Seiten die persönlichen und institutionellen Verantwortlichkeiten für die systematische Folterpraxis der CIA feststellt. All das darf Amerikas Öffentlichkeit nicht wissen und die Weltöffentlichkeit schon gar nicht. Dagegen steht der wichtigste WikiLeaks-Slogan: Wenn Kriege durch Lügen begonnen werden können, können sie durch die Wahrheit beendet werden. Als WikiLeaks das Schweigen brach, überwog bei mir ein Gefühl von Erleichterung. Endlich, so dachte ich, würde etwas geschehen und die Welt nicht mehr wegschauen können. Das einzige Mittel nämlich gegen Kollusion und Straflosigkeit ist die Beseitigung rechtsfreier Räume durch strikte Transparenz und konsequente persönliche und institutionelle Verantwortlichkeit. Und genau das ist auch die politische Agenda von WikiLeaks. Ich betrachte WikiLeaks als eine Art gesellschaftliches Überdruckventil. Vor nichts fürchten sich reformunwillige Regierungen mehr als vor jener Transparenz, wie sie ihnen durch WikiLeaks droht. Daher die Heftigkeit der Reaktion, die rabiate Verfolgung von Manning, Assange, Snowden und ihresgleichen. All dies geschieht nicht, weil diese Menschen wirklich großen Schaden angerichtet hätten. Niemand wurde ernsthaft gefährdet, kein Staatsvermögen vernichtet und kein Krieg verloren. Die einzige wirkliche Gefahr, die von WikiLeaks ausgeht, ist der drohende Verlust der Straflosigkeit der Mächtigen. Und um das zu verhindern, sollen potenzielle Nachahmer weltweit abgeschreckt und so ein zweites, drittes, hundertstes WikiLeaks verhindert werden. Deshalb wird in der Person Assange das System WikiLeaks verfolgt und bestraft. Für die einen ist er ein Held, für die anderen ein Schurke. Doch für die Mächtigen ist diese Frage völlig irrelevant. Für sie zählt nur eines, dass der wirkliche Elefant im Raum, nämlich ihre eigenen schmutzigen Geheimnisse, erfolgreich ausgeblendet wurde und wieder verschwunden ist im Dunkel der kollektiven Amnesie. Als die Anwälte von Julian Assange mich im März 2019 erneut kontaktierten, war ihr Tonfall um einiges dringlicher geworden. Die Anzeichen verdichteten sich, dass eine Ausweisung Assange aus der ecuadorianischen Botschaft und damit seine Verhaftung durch die britische Polizei möglicherweise unmittelbar bevorstanden. Ich öffnete die Dokumente, die man mir mitgeschickt hatte. Darunter fand ich auch eine Zusammenfassung der Ereignisse seit den großen WikiLeaks-Veröffentlichungen im Jahr 2010. Als nächstes las ich ein medizinisches Gutachten, das die Bostoner Ärztin und Professorin Sondra Crosby im Februar 2019, also erst vor einem Monat, an das Hochkommissariat für Menschenrechte geschickt hatte, nachdem sie Assange in der ecuadorianischen Botschaft besucht hatte. Sondra Crosby war nicht irgendwer. Ihre Stimme hatte Gewicht. Crosbys Schilderung von Assanges Alltag in der Botschaft zeichnete das Bild eines in die Enge getriebenen Mannes, dessen Kräfte nach 7 Jahren mehr und mehr schwanden. Die beengten Räumlichkeiten und die daraus resultierenden fehlenden Bewegungsmöglichkeiten, der Mangel an Tageslicht, die soziale Isolation, zeitweilig noch verstärkt durch die Unterbrechung von Assanges Internetverbindung und die Einschränkung von Besuchsrechten, all das hatte, so Crosby, zu einem Zustand chronischen Stresses geführt. Der fehlende Zugang zu adäquater medizinischer Behandlung sowie die insgesamt sehr ungewissen Zukunftsaussichten verschärften diese Situation noch und machten weitere, noch schwerwiegendere physische und psychische Beeinträchtigungen wahrscheinlich. Dazu kamen zahlreiche, wie Crosby es nannte, Angriff auf Assanges Menschenwürde, nicht zuletzt durch die immer intensiveren Überwachungsmaßnahmen in der Botschaft. Ebenfalls beigefügt hatte man mir die bereits Anfang 2016 veröffentlichten Schlussfolgerungen der UNO-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen. Verfasst worden war es zu einer Zeit, in der das schwedische Verfahren noch offen gewesen war, sich jedoch seit über 5 Jahren noch immer im Status der Voruntersuchung befunden hatte. Offenbar war in all der Zeit nicht einmal Anklage gegen Assange erhoben worden. Die UNO-Experten sprachen deshalb zu Recht von einem mit der Unschuldsvermutung unvereinbaren Schwebezustand, dessen Dauer jedes akzeptable Maß längst überschritten hatte. War daher der Aufenthalt in der Botschaft als Freiheitsentzug zu werten? Das Gutachten bejahte dies. Noch ein weiteres Dokument sah ich mir an. Ein Interview mit James Goodale, dem ehemaligen Leiter der Rechtsabteilung der New York Times. Er war schon 1971, als seine Zeitung mit den sogenannten Pentagon Papers geheime Dokumente über den Vietnamkrieg publiziert hatte, ein engagierter und erfolgreicher Streiter gegen die damals versuchte Kriminalisierung journalistischer Tätigkeit durch den US-amerikanischen Espionage Act gewesen. Goodale stellte klar: Was auch immer Assange via WikiLeaks publiziert hatte und aus welchen Quellen das Material auch stammte, er war der Veröffentlicher, nicht die Quelle dieses Materials und hatte dieses auch nicht gestohlen, sondern von willigen Quellen erhalten. Sein Vorgehen sei daher von der Verfassung geschützt. Werde er dennoch strafrechtlich verfolgt, würde das unabsehbare Konsequenzen für die journalistische Arbeit zur Folge haben. Die daraus resultierende Gefahr für Journalisten könnte man gar nicht genug hoch einschätzen. Je länger ich mich mit dem Fall befasste, desto stärker wurde mir bewusst, dass hier weit mehr als nur das persönliche Schicksal von Assange auf dem Spiel stand. Assanges Verhaftung am 11. April 2019. Es war also genauso gekommen, wie Assange es immer prophezeit hatte. In dem Moment, in dem er einen Fuß aus der Botschaft setzte, wurde er von der britischen Polizei verhaftet und stellten die USA ein Auslieferungsgesuch. Manch einer, der das als Paranoia verspottet hatte, wurde am 11. April 2019 eines Besseren belehrt. Nur eine Stunde nach seiner Ausweisung und Verhaftung durch die britischen Behörden traf denn auch tatsächlich das amerikanische Auslieferungsgesuch ein und wurde die jahrelang vorbereitete, doch bis zu diesem Tag geheim gehaltene Anklage der USA unsealed, also publik gemacht. Wie dem auch sei, nun waren Tatsachen geschaffen worden, und zwar auf eine Art und Weise, die bei mir alle Alarmglocken schrillen ließ. Warum gerade jetzt, nach 7 Jahren lethargischer Stagnation, plötzlich diese überstürzte Ausweisung, Verhaftung und Aburteilung in so offensichtlicher Verletzung aller rechtsstaatlichen Grundsätze? Für eine Kautionsverletzung, eine für britische Verhältnisse völlig unverhältnismäßige Strafe. Sollte eine Kautionsverletzung dennoch einmal zu einer kurzen Gefängnisstrafe führen, würde diese ganz sicher nicht unter verschärften Bedingungen oder gar Isolationshaft stattfinden, außer im Fall von Julian Assange. Er wurde umgehend in das Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh gebracht, das berüchtigte Guantanamo von Großbritannien. Überall auf der Welt werde ich bei offiziellen Gefängnisbesuchen schon im Eingangsbereich vom Direktor und seinen wichtigsten Mitarbeitern persönlich empfangen. Von ein paar bedauerlichen Ausnahmen abgesehen, wurde den Vereinten Nationen stets Respekt erwiesen und ein reibungsloser Ablauf garantiert. Nicht so in Belmarsh. Die karge Begrüßung durch die Behörden war selbstverständlich kein Versehen. sondern das, was man sehr treffend mit Soft Harassment bezeichnet. Es zielte auf Zermürbung ab und sollte mich idealerweise sogar dazu bewegen, meinen Besuch wegen Verletzung des diplomatischen Protokolls und der Standard Terms of Reference meines Mandates abzubrechen. Vom ersten Moment an sollte mir auf mehr oder weniger subtile Weise bedeutet werden, dass ich in Großbritannien als Sonderberichterstatter keine Sonderbehandlung erwarten durfte. Niemand nahm uns persönlich in Empfang. Niemand sorgt dafür, uns die aufwendigen, für ein Hochsicherheitsgefängnis üblichen Security-Checks zu ersparen. Man behandelte uns nicht als Partnerbehörde, sondern als potenzielles Sicherheitsrisiko. Schon beim Eintreten hatte Assange den Blickkontakt gesucht. Assange trug ein blaues Sweatshirt, eine graue Trainingshose und Turnschuhe. Sauber rasiert und mit kurzen weißen Haaren hatte er keine Ähnlichkeit mehr mit dem Mann, der einige Wochen zuvor aus der ecuadorianischen Botschaft gezerrt und in einem bereits wartenden Gefängnistransporter verfrachtet worden war. Assange hatte verwahrlost und um Jahre gealtert gewirkt, mit langen, filzigen Haaren und einem dichten, ungepflegten Vollbart. Die Bilder waren um die Welt gegangen. Was der Öffentlichkeit allerdings nicht mitgeteilt wurde, war, dass diese unwürdige Erscheinung von den ecuadorianischen Behörden offenbar ganz bewusst inszeniert worden war, um ihn in der Medienberichterstattung unsympathisch, abstoßend und lächerlich erscheinen zu lassen. Denn, so berichtete uns Assange, 3 Monate vor seiner Verhaftung habe man ihm sein Rasierzeug weggenommen, eine der unzähligen kleinen Repressalien, mit denen man ihm seinen täglichen Kampf um ein menschenwürdiges Dasein in der Botschaft erschweren wollte. Im Gespräch mit Julian Assange fühlte ich mich jedenfalls sofort an Unterhaltungen mit anderen politischen Häftlingen erinnert, die bereits über eine lange Zeit isoliert gewesen waren. Sie alle hatten sich viele, sehr viele, oft gar zu viele Gedanken über ihre eigene Situation gemacht. Aufgrund ihrer Isolation konnten sie aber nur einen Bruchteil davon im Austausch mit anderen Menschen verarbeiten und einordnen und lebten daher in einer zunehmend überreizten Innenwelt. Ein bekanntes Phänomen der Isolationshaft. Ich erlebte Assange als einen hochintelligenten, geistig extrem widerstandsfähigen Mann, der verzweifelt darum bemüht war, die Fäden seines eigenen Schicksals festzuhalten, obwohl man sie ihm längst schon aus der Hand genommen hatte. Auch das begegnet einem immer wieder bei Menschen, die über Jahre hinweg einer ihnen feindlich gesinnten Umgebung ausgesetzt sind, in der sie sich nicht einmal mehr auf den Schutz ihrer fundamentalen Rechte verlassen können, sondern stattdessen zu jeder Zeit mit willkürlichen Entscheidungen rechnen müssen. Die Einzelzelle von Assange trug die Nummer 37 im Flügel 2. Als die schwere Stahltür geöffnet wurde, sah ich sofort, dass die Zelle ziemlich exakt den Nelson-Mandela-Regeln entsprach, also den maßgebenden Mindestanforderungen der Vereinten Nationen für die Behandlung von Gefangenen. Ein Raum von ungefähr 6 Quadratmetern Bodenfläche und gut 2 Metern Höhe, ein vergittertes Fenster. Die Zelle war offensichtlich erst vor kurzem frisch gestrichen worden, möglicherweise in Erwartung unseres Besuchs. Von der Wächterin erfuhr ich, dass Assange noch nicht in den für die Abteilung üblichen Tagesablauf integriert war. Bei Assange sei man besonders vorsichtig, da er von Schweden jahrelang als verdächtigter Vergewaltiger dargestellt worden sei. Dieses Image habe sich auch in den Köpfen der Häftlinge festgesetzt, darunter etliche Gewaltverbrecher, die möglicherweise auf dumme Gedanken kommen könnten. Im Taxi zurück in die Londoner Innenstadt wurde nicht viel gesprochen. Ich saß im Fond des Wagens und blickte durch die Regentropfen auf der Fensterscheibe hindurch hinaus ins Leere. Der Moment meines Abschieds von Assange am Ende des Nachmittags ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte ihm die Hand gegeben, hatte ihm alles Gute gewünscht und wollte mich schon zum Gehen wenden. Die Ärzte standen bereits an der Tür. Da verfestigte sich plötzlich sein Griff um meine Hand und er hielt mich zurück. Was er sagen wollte, fiel ihm sichtlich schwer. "I hate to say this", begann er. Dann zögerte er einen ewigen Augenblick lang bis die Worte endlich über seine Lippen kamen: Please save my life. Wieder wurde und wird meine Schlussfolgerung, Assange sei psychisch gefoltert worden, lauthals kritisiert. Der Begriff Folter im Sinne der UNO-Anti-Folter-Konvention bezieht sich, kurz gefasst, auf die vorsätzliche Zufügung von großen körperlichen oder seelischen Schmerzen oder Leiden zur Erreichung eines bestimmten Zweckes. Dabei geht es typischerweise um die Erzwingung oder Unterdrückung von Zeugenaussagen oder Geständnissen, aber auch um andere Formen der Nötigung, um Einschüchterung, Bestrafung oder Diskriminierung, und zwar unabhängig davon, ob damit der Wille des Folteropfers selbst gebrochen werden soll oder derjenige von Angehörigen oder anderen Drittpersonen. Folter richtet sich überdies immer gegen wehrlose Menschen, welche dem Folterer schutzlos ausgeliefert sind. Psychische Folter unterscheidet sich von physischer Folter nicht in ihren Zielen, sondern in ihren Methoden. Während die physische Folter ihre Zwecke in erster Linie durch körperliche Schmerzen zu erreichen sucht, beabsichtigt die psychische Folter die direkte Verursachung von seelischem Leiden, also ohne Umweg über den körperlichen Schmerz. Bei der psychischen Folter steht das koordinierte Zusammenwirken von 4 Elementen im Vordergrund: Einschüchterung, Isolation, Willkür, Demütigung. Assange wurde bereits kurz nach den ersten spektakulären WikiLeaks-Enthüllungen im Jahr 2010 ganz gezielt dämonisiert, gedemütigt und sozial isoliert. Und dies alles wurde vor allem durch die medienwirksame Verbreitung und Perpetuierung des Vergewaltigungsverdachts durch die schwedische Staatsanwaltschaft erreicht. So wurde Assange vom Helden der Pressefreiheit zunehmend zum tragikomischen Aussätzigen, für dessen Menschenwürde die breite Öffentlichkeit weitgehend desensibilisiert wurde. Assange wurde vogelfrei. Ich fasste meine Schlussfolgerungen wie folgt zusammen. Ich bin zutiefst besorgt darüber, dass Mr. Assange ab August 2010 durch verschiedene Formen grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung in zunehmendem Maße Schmerzen und Leiden ausgesetzt wurde und immer noch wird, welche insgesamt als psychische Folter zu betrachten sind. Von großer Wichtigkeit für mein Mandat ist auch die emblematische Bedeutung dieses Falles, die weit über das Einzelschicksal hinausreicht, weil hier die sogenannten reifen Demokratien des Westens die Rechtsstaatlichkeit in schwerwiegender Weise missachtet und fundamentale, staatspolitisch unverzichtbare Rechte frontal angegriffen werden. Das Folterverbot, die Pressefreiheit, die Unschuldsvermutung und das Recht auf einen fairen Prozess. Also darum, worum es wirklich geht, nämlich den sprichwörtlichen Elefanten im Raum. Im August 2010 ist Assange auf dem Höhepunkt seiner Popularität angekommen. Alles scheint zu gelingen in diesem Jahr. Im April hatte er im Washingtoner National Press Club das Collateral Murder Video präsentiert. Sie haben es gehört am Anfang. Und Ende Juli folgte das Afghan War Diary mit 90.000 Feldberichten aus den Jahren 2004 bis 2010. Als Gründer und Gesicht von WikiLeaks ist Assange zu einer Art Rockstar geworden. Einer, der die Mächtigen in Politik und Wirtschaft in Bedrängnis bringt und nebenbei auch noch die Funktionsweise der Medien neu aushandelt. Im August 2010 reist er nach Stockholm, um auf Einladung schwedischer Sozialdemokraten einen Vortrag zu halten. Die Vergewaltigungsvorwürfe der schwedischen Behörden sind der Ausgangspunkt für die Justizwillkür, mit welcher Assange bis heute systematisch in die Enge getrieben und entmenschlicht wird, durch offensichtliche Voreingenommenheit, handfeste Interessenkonflikte und routinemäßige Verfahrensverletzungen. Dass selbst ich als Menschenrechtsexperte Assange Interventionsgesuch zunächst achtlos vom Bildschirm gewischt hatte, war nicht zuletzt Ausdruck des von mir unbewusst verinnerlichten Narrativs von Assange, dem Vergewaltiger, der sich Recht und Gerechtigkeit zu entziehen versucht. Doch die Aura des Vergewaltigers blieb an ihm haften und verhindert auch heute noch, dass sein Fall als das gesehen wird, was er ist. Die Geschichte einer politischen Verfolgung. So, jetzt kommen wir zu einem Kapitel, weiß nicht, wie ich das vorlesen soll. Schlagzeile: WikiLeaks-Gründer gejagt wegen Vergewaltigung. Ganz früh. Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr am 21. August 2010 steht es in der Expressen Homepage: WikiLeaks Gründer gejagt wegen Vergewaltigung. Ungefähr zur selben Zeit haben es auch die ersten Zeitungsverkäufer schwarz auf weiß und in Großbuchstaben vor Augen. Und nur unwesentlich später weiß es die ganze Welt. Assange selbst erfährt es aus der Presse und reagiert um 9.15 Uhr auf dem Twitter-Kanal von WikiLeaks. Wir wurden gewarnt, dass wir mit schmutzigen Tricks rechnen müssen. Nun sehen wir den ersten. Spätestens jetzt wussten auch die beiden Frauen, dass ihnen die Kontrolle über ihre eigene Geschichte entrissen worden war. Schattenboxen um Kondome. Parallel zu diesem juristischen Verfahren entwickelt sich ein, ja, wie soll man das nennen, bizarrer Seitenschauplatz um die von Assange mit den beiden Frauen benutzten Kondome, welche offensichtlich zur Untermauerung der Vergewaltigungsvorwürfe gegen Assange benutzt werden sollten. Während ihrer telefonischen Vernehmung am 21. August sagt A., eine der Frauen, auf Anfrage von Inspektorin Sarah Wellersblom, sie glaube, dass sie das von Assange nach 8 Tagen zuvor benutzte Kondom noch bei sich zu Hause habe, dass sie es nicht genau angesehen habe, ob es wirklich wie vermutet beschädigt sei, dass sie aber nachsehen werde. Sie habe vermutlich auch noch das ungewaschene Laken, auf dem das Sperma von Assange zu finden sein müsste. Es, die zweite Frau, hat es noch weniger eilig. Sie wartet sogar 16 Tage, bis Inspektor Gehlin nach der Wiederaufnahme ihres Falles am 2. September sie ihm einen Teil eines Kondoms übergibt, den sie unter ihrem Bett gefunden haben will. Gemäß einer Aktennotiz soll es in der Dunkelheit nichts davon gemerkt haben, dass ein Kondom zerrissen worden sei, doch habe sie einen Laut wie von einem langgezogenen Ballon gehört, als er sich das Kondom überzog. Bereits am 24. August gibt Staatsanwältin Finney Anweisung, forensisch untersuchen zu lassen, wie der Riss in dem von A eingereichten Kondom zustande gekommen ist. Inspektor Gehlin übergibt das Kondom dem technischen Dienst der Polizei. Dieser kann die Frage nicht beantworten und reicht den Auftrag an das staatliche kriminaltechnische Laboratorium SKL weiter. Auch das von S eingereichte Kondomteil wird später dem Labor übergeben. In beiden Fällen soll untersucht werden, auf welche Weise das Kondom bzw. das Kondomteil beschädigt wurde. Konkret wurde das von A eingereichte Kondom zu Vergleichszwecken mit einem Messer und einer Schere beschädigt und der untere Teil davon sogar abgerissen. Vom Erscheinungsbild her sei von den drei durch das Labor verursachten Schädigungen unter dem Mikroskop der Testriss der bevorstehenden Schädigung am ähnlichsten gewesen. Dasselbe Erscheinungsbild sei auch bei den von S eingereichten Kondomteilen festgestellt worden. Weiter hat das Labor auf den von S präsentierten Kondomteil wenig überraschend die DNA von S sowie diejenige von eines Mannes festgestellt. Auch wenn die Behörden die Identität dieses Mannes bis heute geheim halten, muss man wohl davon ausgehen, dass es sich dabei um Assange handelt. Denn dass geschützter Sex zwischen Assange und S mehrfach stattgefunden hat, war unbestritten. Aber der Vergewaltigungsvorwurf gegen Assange entzündete sich ja nicht an einem mit, sondern an einem ohne Kondom vollzogenen Geschlechtsakt. Mit der DNA-Bestimmung auf dem Kondom von A hat das Labor mehr Mühe. Der Forensiker habe präzisiert, es sei nicht richtig, dass man aber... Also, ich höre mal an dieser Stelle auf, weil so geht das über seitenweise, geht das weiter. Und angesichts dessen, wovon hier die Rede ist, immerhin von einem gebrauchten, angeblich im Verlauf des Geschlechtsverkehrs zerrissenen Kondom, wirken diese Erklärungen einfach nur an den Haaren herbeigezogen. Ich mache einen Sprung. Es geht jetzt um den Kampf um die Wahrheit, überschrieben staatliche Realitätsverweigerung. Über den Sommer 2019 trafen die Antworten der vier angeschriebenen Staaten auf meine Intervention von Ende Mai ein. Großbritannien, Schweden, USA, Ecuador, auch Australien reagierte auf meine Schlussfolgerungen und etwas später auch Deutschland, obwohl ich mit diesen beiden Staaten im Zusammenhang mit Assanges Fall selbst keinen Kontakt gesucht hatte. Der gemeinsame Nenner aller Reaktionen kann man in einem Wort zusammenfassen. Realitätsverweigerung. Großbritannien, demonstrative Gleichgültigkeit. Schweden, bürokratisches Lavieren. Ecuador, nein, 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 nein. USA, Amerika foltert nicht, Amerika foltert nicht. Australien, der große Abwesende. Deutschland, zwischen Appeasement und Komplizenschaft. Tatsache ist, dass ich dem Auswärtigen Amt die wichtigsten Verstöße gegen internationales Recht bereits ein Jahr früher, nämlich am 26. November 2019, anlässlich eines Besuchs in Berlin persönlich erläutert hatte. Die Menschenrechtsabteilung hatte mich um eine Unterredung zum Fall Assange gegeben. Mir wurde sehr schnell klar, war das Anliegen meiner Gesprächspartner allerdings nicht, die von mir geltend gemachten Menschenrechtsverletzungen zu diskutieren und mögliche Maßnahmen zur Einflussnahme der Bundesregierung auf die britischen oder amerikanischen Behörden zu erörtern. Meine umfangreiche Berichterstattung dazu hatte jedenfalls niemand im Raum gelesen. Und ganz offensichtlich hatte auch niemand die Absicht, sich näher damit zu befassen. Die weitere Aufklärung des Falles durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss wurde von der Bundesregierung offenbar durch Zeugenaussageverbote und Beweismittelverweigerung verunmöglicht. Es gibt einen Punkt, an dem politisches Appeasement zur völkerrechtlichen Komplizenschaft wird. Meine letzten Appelle. Ich schrieb einen offenen Brief an Präsident Trump am 21. Dezember 2020, auf den Tag genau 2 Jahre, nachdem ich mich wegen meiner eigenen Vorurteile geweigert hatte, einen Aufruf meiner UNO-Kollegen zur Freilassung von Assange mit zu unterzeichnen. Sehr geehrter Herr Präsident, heute wende ich mich an Sie mit der respektvollen Bitte um die Begnadigung von Herrn Julian Assange. Herr Assange wird seit 10 Jahren willkürlich inhaftiert. Dies ist ein hoher Preis für den Mut, wahre Informationen über das Fehlverhalten von Regierungen weltweit zu veröffentlichen. Ich habe Herrn Assange zusammen mit 2 unabhängigen Ärzten im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London besucht und ich kann bestätigen, dass sich sein Gesundheitszustand ernsthaft verschlechtert hat, sodass sein Leben heute in Gefahr ist. Ich bitte Sie darum, Herrn Assange zu begnadigen, weil er kein Feind des amerikanischen Volkes ist und es auch nie war. Ich bitte Sie darum, weil Herr Assange niemals falsche Informationen veröffentlicht hat. Ich bitte Sie darum, weil Herr Assange keine der Informationen, die er veröffentlicht hat, gehackt oder gestohlen hat. Ich bitte Sie darum, weil die strafrechtliche Verfolgung von Herrn Assange wegen der Veröffentlichung wahrer Informationen über schwerwiegendes behördliches Fehlverhalten, sei es in Amerika oder anderswo, darauf hinauslaufen würde, den Boten zu erschießen, statt das von ihm aufgedeckte Problem zu korrigieren. Ich bitte Sie darum, weil Sie, Herr Präsident, versprochen haben, Korruption und Fehlverhalten der Regierenden zu bekämpfen. Und weil die Fortsetzung von Herrn Assange Strafverfolgung bedeuten würde, dass es unter Ihrer Ägide zu einem Verbrechen geworden ist, die Wahrheit zu sagen. Aus all diesen Gründen appelliere ich respektvoll an Sie, Julian Assange zu begnadigen. Was auch immer unsere persönlichen und Ansichten und Sympathien sein mögen. Ich glaube, dass nach einem Jahrzehnt der Verfolgung das ungerechte Leiden dieses Mannes jetzt ein Ende haben muss. Das Präzedenzurteil vom 4. Januar 2021. Endlich war er da, der 4. Januar 2021. Wieder fand die Gerichtsverhandlung weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Trotzdem kamen immer wieder bruchstückhafte Zwischenmeldungen durch, alle paar Minuten ein neues Element und konsolidierten sich im Verlauf einer Stunde zum üblichen Bild britischer Willfährigkeit gegenüber der amerikanischen Anklage. Schritt für Schritt wurden auch die abwegigsten Argumente der USA kritiklos bestätigt. Die Twitter-Meldungen klangen immer resignierter. It's bad, schrieb mir auch jemand aus meinem Anwaltsteam. Ich schaute schon gar nicht mehr richtig hin, als mir plötzlich ein Satz in Großbuchstaben vom Bildschirm entgegensprang. Oh my God! In den nächsten Minuten überstürzten sich die Meldungen, Wortfetzen ergänzten und widersprachen sich, schienen keinen Sinn zu ergeben. Ich klickte hastig von einem Twitter-Feed zum anderen und ließ schließlich 5 Kanäle gleichzeitig über den Bildschirm laufen, bis endlich Klarheit bestand. Auslieferung abgelehnt. Bezirksrichterin Baraitza hatte den Auslieferungsantrag der USA abgelehnt. Aus medizinischen Gründen. Die Haftbedingungen, denen Assange in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis ausgesetzt würde, seien derart harsch, dass er angesichts seiner labilen psychischen Gesundheit mit großer Wahrscheinlichkeit in den Selbstmord getrieben würde. Dennoch machte ich mir keine Illusionen. Großbritannien, Schweden, Ecuador und die USA hatten Assange nicht ein Jahrzehnt lang unter Einsatz von Millionenbeträgen überwacht, in die Enge getrieben und zermürbt, nur um ihn aus humanitären Beweggründen in die Freiheit zu entlassen. Ich befürchtete daher, dass dieses Urteil nicht so sehr Ausdruck von Rechtsstaatlichkeit, Menschlichkeit oder gar Gerechtigkeit war, sondern eine eher brillant konzipierte Falle. Der eigentliche Zweck der Verfolgung von Assange ist nämlich nicht in erster Linie die persönliche Bestrafung von Assange, sondern die Etablierung eines Präzedenzfalles mit globaler Abschreckungswirkung für andere Journalisten, Publizisten und Aktivisten. Und dieser Zweck wurde in Bereitzers Urteil mit geradezu furchteinflößender Effizienz umgesetzt. So bestätigte ihr Entscheid nicht nur die gesamte rechtliche Logik der USA, welche letztlich auf eine Kriminalisierung des Investigativjournalismus als Spionage hinausläuft. Damit war das rechtliche Fundament dafür gelegt, um zukünftig weltweit jeden strafrechtlich verfolgen zu können, der es wagen sollte, die schmutzigen Geheimnisse der Regierungen ans Licht der Öffentlichkeit zu ziehen. Den Angeklagten ist damit überdies jede Möglichkeit verwehrt, sich vor Gericht mit Verweis auf das öffentliche Interesse zu rechtfertigen. Epilog. Auch im dunkelsten Raum genügt das Licht einer einzelnen Kerze, um alles für alle sichtbar zu machen. Julian Assange hat mit seiner Arbeit eine solche Kerze angezündet. Er hat Dinge sichtbar gemacht, die man unseren Blicken entzogen hatte. Es war nur ein kurzer Blick hinter den Vorhang. Doch manchmal genügt ein Blick, um eine ganze Weltsicht zu verändern. Dankeschön.